ein Großteil der Weltbevölkerung an diesen eben erwähnten Hitzewellen leiden wird, die immer länger dauern und auch mit mehr Überflutungen einhergehen. Und jetzt ist es schon so, dass wenn es klimatische Extremereignisse gibt, dann sind Überflutungen tatsächlich das, wo die meisten Menschen dran leiden. Und die größten wirtschaftlichen Schäden sind diese starken Stürme.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge am Wochenende. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn diese Episode gibt's in der Woche zusätzlich und das Thema von heute ist nicht nur spannend, sondern vor allem auch wichtig. Ich werde ja oft gefragt, was ist eigentlich das beste Land zum Auswandern? Und meine Antwort ist meistens, es kommt darauf an. Lebenshaltungskosten, Sprache, Gesundheitsversorgung, Wetter, Jobs, klar. All das spielt eine Rolle. Aber eine Hörerin hat mir vor kurzem eine Frage gestellt, die mich selbst nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Sie wollte wissen, in welchen Ländern kann man eigentlich klimatisch gesehen noch gut leben? In 10, 20 oder 30 Jahren? Denn klar, wenn man auswandert, dann ist es ja nicht nur für den nächsten Sommer, sondern vielleicht für die nächsten Jahrzehnte. Und da lohnt es sich doch, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Denn der Klimawandel ist längst Realität. Stürme, Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen, Wassermangel, all das betrifft längst nicht nur andere Kontinente, sondern eben auch uns in Europa. Und die Frage, wo man in Zukunft noch sicher und gut leben kann, wird immer wichtiger, besonders für Auswanderer. Ein spannendes Thema mit einem tollen Gast.
Mein Podcast.
Und das ist heute eine Gesprächspartnerin, die du vielleicht kennst. Esther Gonzala war Anfang des Jahres bei mir im Podcast. Sie ist nach Australien ausgewandert und arbeitet seit über 15 Jahren als Infografikerin, Autorin und Buchgestalterin für NGOs, für grüne Unternehmen und wissenschaftliche Institute. Esther schafft es wie keine andere, in ihren Büchern komplexes Wissen zum Klimawandel so zu erklären, dass es jeder versteht. Bisher hat sie 8 Infografikbücher zu den brennenden Umweltfragen unserer Zeit geschrieben. Den Link dazu gibt's in den Shownotes hier in der Podcast-App. Und wir sprechen in dieser Episode hauptsächlich über Infos aus ihrem Buch Atlas eines bedrohten Planeten. Also wir sprechen gleich über konkrete Länder und Regionen, in denen man den Klimawandel schon heute stark und in Zukunft spüren wird. Und vor allem aber eben auch über Länder, in denen du in Zukunft noch gut leben kannst. Willkommen zurück im Podcast. Hallo Esther.
Hallo Nikolas. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Bevor wir jetzt loslegen, wollte ich mal dich fragen, weil wenn ich so auf das erste halbe Jahr gucke, Überschwemmungen in Australien, auf Gran Canaria, Feuer in Los Angeles, der stärkste Sturm in Irland seit Wetteraufzeichnung. Also ich fand das sehr heftig, der Start ins Jahr 2025, eben aus Sicht der Naturereignisse. Wie hast du das erlebt?
Also bei mir auch. Bei uns gab es ja gerade den Zyklon, den Alfred, der an der Ostküste der USA, der Australiens gewütet hat. Ich lebe dort zwar nicht, aber meine Schwiegermutter lebt dort und viele Freunde auch. Und es war halt schon wahnsinnig, wie sich die Wettervorhersagen überhaupt nicht zutrafen. Also wie wir haben quasi auf diesen Zyklon immer weiter gewartet. Der soll immer am nächsten Tag kommen, dann wieder am nächsten Tag. Und der hat sich einfach sehr, sehr lange hingezogen, weil, ich denke, durch die klimatischen Veränderungen sind die unvorhersehbarer geworden, diese Ereignisse. Und der hat auch unglaublich viel Wasser, also hat unglaublich viel Regengüsse und Überschwemmungen verursacht. Noch viel stärker. Also man sagt, in 50 Jahren ist es der stärkste Zyklon, der an der Ostküste so gewütet hat. Und vor allem, er ist ja eigentlich auch gar nicht im tropischen gewütet hat, sondern im subtropischen, also um Brisbane rum und auch Northern Rivers in New South Wales. Also eigentlich auch viel zu weit südlich, hat sich sozusagen auch nochmal verschoben durch die klimatischen Veränderungen, auch durch das Erwärmen des Ozeans.
Ja, ich habe das auch kurz in der Anmoderation gesagt. Du beschäftigst dich ja schon lange mit dem Thema Klimaveränderung. Du hast bisher 8 Infografikbücher zu den brennendsten Umweltfragen unserer Zeit geschrieben, unter anderem auch das Buch Atlas eines bedrohten Planeten, um das es heute auch hauptsächlich geht, beziehungsweise aus dem du auch hauptsächlich dann die Infos hast und daraus zitierst. Ich verlinke natürlich auch zu den Büchern in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. jetzt eben habe ich gesehen, du hast dich ja so viel damit beschäftigt. Woher kommt das eigentlich, das Interesse bei dir, dass du da eben so viele Bücher dazu gemacht hast?
Das Interesse begann, indem ich habe Infografik studiert in Münster an der FH und habe sozusagen Informationsgestaltung gelernt. Da kam mein Interesse dadurch, dass es mit Infografiken super schön machbar ist, das darzustellen, was wir uns nicht vorstellen können, was man nicht sehen kann oder was man schwer begreifen kann, weil es so komplex ist. Und da kam schon ganz früh eigentlich, also sogar schon, bevor ich überhaupt Infografiken gestaltet habe, schon als Kind kam für mich der Klimawandel, bekam der schon eine relativ starke Bedeutung, interessanterweise, obwohl da kaum jemand drüber gesprochen hat. Und deshalb war es mir immer schon ein Herzensthema eigentlich, das so darzustellen, dass es für jeden begreifbar wird und nicht nur für so eine erlesene Gruppe von Menschen, die sich mit wissenschaftlichen Studien befassen.
Ja, also ich glaube auch, dass es gerade deine Bücher helfen natürlich, das dann besser zu verstehen. Auf der anderen Seite merkt man eben auch, so im Vergleich auch zu meiner Jugend, man macht sich heute halt viel mehr Sorgen über diese extrem zunehmenden Naturkatastrophen, die sich wiederholen. Und man fragt sich auch eben gerade die jetzt auswandern oder es planen, wo sind eigentlich die Orte auf der Welt, wo eben diese Klimaveränderungen nicht so stark zu spüren sind wie eben an anderen Orten. Darum soll es heute in der Folge gehen. Bevor wir jetzt da komplett in diese Länder mal eintauchen, wo stehen wir denn so generell in Sachen Klimawandel? Weil man hört ja auch immer, die Entwicklung ist viel schneller, als wir es gedacht haben. Sind wir irgendwo im Mittelfeld oder wie schätzt du das gerade ein? Also stehen wir schon am Abgrund?
Genau, also wir stehen noch nicht ganz am Abgrund, aber es ist definitiv, hat sich alles so ein bisschen, ist alles schneller vonstatten gegangen, als die Wissenschaft das vorhergesagt hat. Wir sind jetzt schon bei 1,5 Grad Erwärmung. Das ist ein Durchschnittswert, also global. Das ist die Erwärmung im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit. Und die wurde ursprünglich, also noch vor wenigen Jahren, wurde die vorhergesagt für die Jahre 2028 bis 2040.
Okay.
So, nun haben wir 2025 und schon das letzte Jahr 2024 war eben schon 1,5 Grad wärmer. Was das vor allem mit sich bringt, ist, dass extreme Hitzewellen sehr viel wahrscheinlicher werden und auch sehr viel mehr Menschen betroffen sind davon. Also rund die Hälfte der Weltbevölkerung ist jetzt von extremen Hitzewellen betroffen und extrem heißt in dieser Definition mehr als 20 Tage im Jahr. Mhm. Also das ist eine Sache. Und dann auf der anderen Seite fragt man sich vielleicht auch, wo geht denn diese ganze Wärme hin? Viele Menschen denken vielleicht, die Luft erwärmt sich, aber zuerst erwärmen sich tatsächlich die Ozeane. Das zeige ich auch in meinen Büchern immer ganz schön mit Infografiken. Ist das ganz schön nachvollziehbar. Die Ozeane haben halt eine hohe Wärmekapazität und die nehmen sozusagen die Wärme auf. Und deshalb, wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, warum diese Extremwetterereignisse wie Stürme oder Starkregen mit Überflutungen und Sturmfluten, warum die alle stärker werden. Nämlich der Ozean ist warm, der evaporiert mehr Wasser und das bringt dann die Stürme so richtig in Schwung. Und vor allem auch steigt auch der Meeresspiegel an durch diese Erwärmung. Also ein Drittel des Meeresspiegels Anstiegs ist tatsächlich durch die Erwärmung, die thermische Ausdehnung und ungefähr 50% dadurch, dass die Eismassen schmelzen weltweit.
Ja, aber wie sieht das dann aus so in 20 bis 50 Jahren? Also weißt du, welche krassen Veränderungen wird es geben, wenn wir jetzt so vorspulen ins Jahr, nehmen wir jetzt an, eben 50 Jahre vor, wir sind dann im Jahr 2075?
Also 2075, so ganz genau können wir es nicht sagen, aber wir wissen, dass dann ein Großteil der Weltbevölkerung an diesen eben erwähnten Hitzewellen leiden wird, die immer länger dauern und auch mit mehr Überflutungen einhergehen. Und jetzt ist es schon so, dass wenn es klimatische Extremereignisse gibt, dann sind Überflutungen tatsächlich das, wo die meisten Menschen dran leiden. Und die größten wirtschaftlichen Schäden sind diese starken Stürme. Ja, im Jahr 2075, in meiner Tabelle, in meiner Grafik, in meinem Buch steht da, dass die Erde sich um circa 2,5 Grad erwärmt haben wird, dass der Meeresspiegel bis zu 1 Meter höher sein kann.
Also Holland ist dann weg, oder wie?
Genau, Großteil Floridas auch. Also die Küste Hollands, ja, vor allem bis ins Landesinnere eigentlich. Korallenriffe wird es dann sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Also Warmwasserkorallen sind jetzt schon an der Grenze. 70-90% sind jetzt schon gefährdet, permanent zu bleichen und sich nicht wieder zu erholen. Und um die, ja, 2/3 der Menschheit wird dann halt von diesen extremen Hitzewellen betroffen sein. Und auch, ja, was damit einhergeht, Dürre, Wasserknappheit, Lebensmittelknappheit und Waldbrände.
Ja, also wer sich jetzt Gedanken macht, wo lohnt es sich zu leben dann in dem Jahr 2075, wer überhaupt vorhat, so lange zu leben, dazu kommen wir gleich. Wir wollen erstmal noch kurz bei den Ländern bleiben, die eben am stärksten durch die Klimaveränderung betroffen sind. Und bevor wir jetzt die Länder nennen, wollte ich noch kurz fragen, die Daten beziehungsweise die Infos, die du jetzt hast zu diesen Ländern, woher kommen die, wo kann man das auch nachlesen, wer eben da mehr Details haben möchte zu dem, was du jetzt gleich erzählen wirst?
Also es gibt eine NGO, German Watch heißt die, in Deutschland ansässig, die erstellt schon seit Jahren den Klimarisikoindex und misst damit die Klimaauswirkungen. Da geht es einmal nach wirtschaftlichen Verlusten und auf der anderen Seite nach menschlichen Auswirkungen, also Todesopfern zum Beispiel, Verletzte oder auch obdachlose Menschen. Und das kann man online nachlesen, da gibt es tolle Karten dazu, es gibt Listen und einen Bericht, der für alle frei verfügbar ist.
Wir verlinken das auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung und kommen jetzt eben dazu, in welchen Ländern wird es in Zukunft durch den Klimawandel besonders schwierig zu leben. Wir haben jetzt uns mal angeguckt, natürlich in welche Länder wandern die meisten Deutschen aus und deswegen nicht wundern, wenn jetzt eben so beliebte Auswanderungsländer kommen, weil wir eben da so ein bisschen den Fokus drauf legen. Also die Frage, wo wird es, in welchen Ländern wird es besonders ungemütlich in den nächsten 20 bis 50 Jahren?
Ja, also tatsächlich von den Auswanderungsländern ausgehend wird sehr ungemütlich und ist es schon ungemütlich in Italien. Ist auf 5. Rang weltweit in den letzten 20 Jahren, wenn wir uns einen langfristigen Zeitraum ansehen. Da gab es unglaublich viele Dürren, landwirtschaftliche Folgen in der Landwirtschaft, Hitzewellen, aber auch der Meeresspiegelanstieg und die Küstenerosion. Sind da zum Beispiel, also sorgen dafür Chaos und wirtschaftliche Verluste. Dann, als nächstes an 7. Stelle kommt Griechenland, an 8. Stelle Spanien. Und dann, wenn man sich dann das letzte Jahr oder den letzten Jahreszeitraum anguckt, der aktuelle Jahreszeitraum ist dann 2022, da kommt dann die USA auf Platz 7 und Portugal auf Platz 9. Also diese 5 Länder, in denen, ja, wird es besonders unlebenswert, könnte man sagen, oder?
Die Daten gehen jetzt hauptsächlich eben auf die wirtschaftlichen Schäden, die durch den Klimawandel da entstehen. Und deswegen ranken diese Länder schlechter als eben andere.
Ja, genau. Es ist die Kombination. Ja, wirtschaftliche Schäden zum einen Teil werden gemessen und zum anderen Teil auch, wie viele Menschen zum Beispiel betroffen sind. Also gibt es auch auf der Website dann Gesamtzahlen für den gesamten Zeitraum. Das sind dann manchmal so verrückte Zahlen wie 88 Millionen Menschen sind in diesen 20 Jahren betroffen gewesen. Die größten klimatischen Risiken sind dann laut German Watch Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen und Dürren. Diese 4 Dinge haben die stärksten Auswirkungen. Und ja, in den letzten 20 Jahren zum Beispiel kamen durch Stürme ungefähr ein Drittel durch Hitzewellen und ein Drittel durch Überschwemmungen zu Tode. Also wenn man sich die Todesfälle anschaut, ist es ungefähr ein Drittel. Und bei den betroffenen Menschen fand ich ganz interessant, war aber die häufigste Ursache tatsächlich Überschwemmungen. Also von Überschwemmungen sind die meisten Menschen betroffen. Und man muss ja gar nicht an der Küste wohnen. Es gibt ja auch, wie man beim Ahrtal sah, es gibt auch Überschwemmungen durch Starkregen und Dämme, die nicht mehr halten oder einfach Starkregen, der durch verschiedene kleine Flüsse bis zu den größeren Flüssen dann reicht im Landesinneren. Genau, und so besonders viele Menschen, vor allem in den Ländern, in denen es eine hohe Bevölkerungsdichte gibt, besonders viele Menschen dann betroffen sind.
Jetzt eben wurden ja ganze Länder genannt. Davon werden ja wahrscheinlich eben Regionen stärker betroffen sein als andere. Also eben gerade in den USA ist natürlich riesig. Gibt es da auch eine Übersicht oder jetzt zum Beispiel auch Spanien? Ne? Ich weiß, Galizien ist ja jetzt ja nicht so stark von der Trockenheit betroffen wie jetzt Andalusien. Gibt es da auch bei dem Index, wo ich sehen kann, eben welche Region da möglicherweise nicht so stark betroffen ist, wenn ich jetzt dahin auswandern will?
Tatsächlich auf der Website nicht, in dem Index, aber es gibt einen G20 Climate Risk Atlas, heißt der, online. Und da findet man zu jedem Land ganz speziell, also mehrere Seiten, ganz detaillierte Auflistungen, was passieren wird, um wie viel Prozent, teilweise zum Beispiel USA steht da, um 2000% werden die Hitzewellen länger andauern. Das sind Prozentzahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Gerade in den USA, wie du schon sagst, da gibt es so viele verschiedene Klimazonen, je nach Bundesstaat unterschiedliche Dinge, die da im Klimawandel dann am häufigsten vorkommen, wie in Florida die Überflutungen oder in Kalifornien die Waldbrände, dann natürlich Dürre in den Staaten, die so um Texas rum im südlichen Zentrum liegen. Aber dann auch andere Dinge, wo man vielleicht gar nicht unbedingt dran denkt, wie diese unglaublich hohen Schneefälle, diese Blizzards, die oben bei den Great Lakes in der Region haben, das auch durch den Klimawandel zustande kommt. Ist ein bisschen komplexes, um es jetzt zu erklären, aber es hat mit den Winden in der Stratosphäre um die Arktis herum was zu tun und die dann auch bis hier runter ja auf dieser Jetstream, der bis nach Europa oder bis nach Nordamerika Extremwetterereignisse verursachen kann.
Ja, also auch den Link machen wir natürlich in die Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Das lohnt sich auf jeden Fall, da eben mal reinzuschauen, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die eine oder andere jetzt auch dachte, oh Gott, Portugal, ich wollte eigentlich nach Portugal auswandern oder Italien war schon immer mein Traumland. Eben also unbedingt da auch mal reinschauen, wie das da nach Regionen aussieht. Was mich jetzt also natürlich noch interessiert, weil du vorhin auch gesagt hast, eben Italien ist ja relativ weit oben auf der Liste bei den Ländern, wo es eben schwierig wird in Zukunft. Aber die waren ja auf Platz 5. Wer ist denn da auf Platz 1 und 2? Also wo kannst du dann quasi also fast gar nicht mehr leben?
Also Platz 1 war die kleine Insel in der Karibik, Dominica. Da es da mehrere Hurricanes gab, die komplette Insel zerstört haben. Deshalb ist es so ein bisschen eine Ausnahme, kann man sagen. Platz 2 ist China. Da ist einfach ein Riesenland und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche, ähnlich wie in den USA, ganz viele unterschiedliche Klimazonen und unterschiedliche Dinge, die da sehr viele Menschen betreffen, also weil es einfach auch eine hohe Bevölkerungsdichte ist. Dann Honduras, Myanmar auf Platz 3 und 4 vor Italien.
Ja, also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick da drauf. Wir kommen jetzt zu den Ländern, die von der Klimaveränderung nicht so stark betroffen sein werden, wo es also in Zukunft lebenswerter ist als in anderen. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, welche Länder da vorne sind.
Ja, also wenn man sich da die Weltkarte beim Klimarisikoindex mal anschaut, dann gibt es unglaublich viele Länder eigentlich weltweit, die nicht so stark betroffen sind auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sind das dann auch Länder, wo vielleicht nicht unglaublich viel Daten vorhanden sind, weil es einfach nicht so eine riesengroße wissenschaftliche Community gibt, wie es jetzt bei uns in Europa oder in den USA gibt. Und da habe ich mir mal 5 Länder rausgesucht, die auch sehr beliebt sind zum Auswandern. Das wäre zum Beispiel Neuseeland, sehr weit weg.
Okay.
aber unter Deutschen relativ beliebt, wenn man schaut, würde man vielleicht nicht sofort drauf kommen. Und es ist ja relativ nah zu Australien, was eigentlich klimatisch schon eher betroffen ist. Aber in Neuseeland gibt es tatsächlich nicht allzu viele Waldbrände. Es gibt dort mehr Regenfall, höheren Regenfall generell. Und sind auch nicht von Hurricanes oder wie man sie bei uns nennt, Zyklonen betroffen.
Hat er die gar nicht, ja?
Nee, gar nicht. Also ja in Neuseeland gibt es dann halt Erdbeben. Aber wir sind ja jetzt bei den klimatischen Extremereignissen. Neuseeland liegt da direkt dort, wo 2 Kontinentalplatten aufeinander prallen.
Okay.
Ansonsten würde ich noch europäische Länder nennen, also Dänemark. Interessanterweise ist ganz oben mit dabei die Island, Irland, wo du lebst, und die skandinavischen Länder, Schweden, Norwegen und Finnland, sind auf allen Karten, auf Prognosen immer sehr, sehr gut mit dabei. Sind natürlich auch alles, im Prinzip alles reiche Länder. Das heißt, die können sich das auch leisten, ja, ein gutes Bewältigungsmanagement zu haben, sage ich mal, die auch die Bevölkerung gut darauf vorzubereiten und ja, mit vielen wirtschaftlichen, hohen wirtschaftlichen Mitteln auch sozusagen ihr Land davor zu schützen, dass diese Auswirkungen dann dramatisch werden oder halt weniger dramatisch.
Also das heißt, also Irland, lustigerweise, wir haben ja damals, als wir hierhin ausgewandert sind, auch eben darüber nachgedacht, gerade, also ich habe jetzt nicht komplett klimatische Veränderungen im Blick gehabt, sondern hauptsächlich so diese Wasserknappheit. Mhm. Weil wir haben in dem Zeitraum, wo wir ausgewandert sind, eine lange Trockenheit auch in Berlin erlebt und Berlin ist auch stellenweise sehr trocken. Es hat jetzt Gott sei Dank letztes Jahr auch wieder vermehrt geregnet, aber das war für uns schon auch so mit so ein Argument eben, dass du auf jeden Fall genug Wasser hast. Und dann auf der anderen Seite merke ich heute, wenn es so viel regnet, eben du hast hier weniger Überschwemmung, weil du ja irgendwie, weil es ja eh schon die ganze Zeit alles nass ist.
Das stimmt. Also wenn man Dürre hat und danach kommt ein starker Regenguss, dann läuft das Wasser einfach nur oben ab, sickert gar nicht runter, weil es ja drüber, steinhart ist, der Boden. Ja. Genau. Und ja, Wasserknappheit ist auch auf jeden Fall ein gutes Thema, sage ich mal. Wenn man sich zum Beispiel Island anschaut, ich habe sehr viele Freunde in Island, weil ich dort 6 Sommer insgesamt verbracht habe. Und die sagen alle, also am meisten glauben sie, werden sie sozusagen in der Zukunft, werden sie am meisten dafür gefragt sein, dass sie so viel Trinkwasser haben. Krass. Und das habe ich schon vor Jahren gesagt, ja.
Wir machen eine kurze Pause hier im Gespräch. Es geht gleich weiter. Ich möchte dir nur kurz meinen Podcast-Werbepartner vorstellen, denn weißt du, was mir wieder aufgefallen ist? Es ist ja schon Juni. Das erste halbe Jahr ist bald rum und viele freuen sich auf den Urlaub. Und auch wenn wir uns im Urlaub entspannen wollen, möchten die meisten doch auch digital erreichbar bleiben. Mails checken, Fotos posten, Google Maps nutzen und so weiter. Doof ist nur, dass viele das erst merken, wenn sie im Urlaub plötzlich kein Netz mehr haben oder das teure Roaming von ihrem Mobilfunkanbieter buchen müssen. Und hier kommt unser Werbepartner ins Spiel. Mit Zaily kannst du dir diesen Stress sparen. Einfach ein günstiges Datenpaket vorher buchen, die eSIM dann aktivieren und du bist vor Ort sofort im schnellen und sicheren Internet in über 200 Ländern. Mit dem integrierten Adblocker sparst du sogar noch bis zu 80% deines Datenvolumens, weil unnötige Werbung geblockt wird. Und das Beste kommt jetzt, mein Code einfach aussteigen bringt dir auch noch 15% Rabatt. Lad dir jetzt die Zaily App vor deinem Urlaub herunter, den Link und alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Ist das denn jetzt eben auch so die skandinavischen Länder? Das heißt, die haben da, also wahrscheinlich im Waldbrand ja wahrscheinlich gar nicht, weil die nicht so eine Trockenheit haben, aber auch so Überschwemmungen und Stürme und sowas gibt's da eher weniger.
Eher weniger und die haben auch einen sehr guten Regenfall und tatsächlich, wenn man sich mal so Weltkarten anguckt, wie der Regenfall sich durch den Klimawandel verändert, sieht man auch, dass über der Arktis und dadurch auch ja in dem nördlichen Teil der nördlichen Hemisphäre tatsächlich regnet es am meisten in der Zukunft. Mhm. Klar, das kann natürlich auch wiederum zu Überschwemmungen führen, je nachdem, wo man lebt. Kommen wir wieder darauf, dass es ja regional immer Unterschiede gibt. Also nicht ganz Schweden oder nicht ganz Norwegen ist vielleicht super. Wenn man in der Nähe von einem großen Flussdelta wohnt oder an der Küste wohnt, ist es wahrscheinlich schlechter, als wenn man irgendwo ein bisschen am Hang, ein bisschen in den Bergen lebt. Aber genau, da gibt es immer ganz starke regionale Unterschiede, wie es auch Mikroklima gibt.
Ja, apropos Berge, ich war in diesem Winter auch 2-mal Skifahren in Tirol, war da auch dann in Kitzbühel, haben mich dann auch gefragt, wenn ich so hochgeguckt habe zu den Bergen und auch die Einheimischen gesagt haben, die Winter werden immer wärmer, die Skisaison wird immer kürzer, weil natürlich der Schnee einfach dann sofort weg ist und weil es halt auch nicht mehr nachschneit. Wie siehst du das generell jetzt so, auch wenn man so jetzt Österreich, Schweiz perspektivisch so in ländlichen Regionen, in den Bergen, in Sachen Klima?
Ja, also ich habe auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt das Eisbuch. Da geht es darum, nicht nur um Eis, sondern auch um Schnee. Und ich habe gelernt, dass es schon auf der nördlichen Hemisphäre schon jetzt um 50% weniger schneit im Durchschnitt als noch vor wenigen Jahrzehnten. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Dann gibt es ja so gut wie keine Gletscher mehr in Europa. Die kleinen Gletscherflächen, die noch übrig sind, die schmelzen halt jetzt auch relativ schnell. Also Deutschland kann in wenigen Jahren schon gletscherfrei sein zum Beispiel. Und was dann natürlich passiert ist, weil diese Böden zusammengehalten wurden von gefrorener Erde, vom Permafrost und ja, die ist jetzt halt nicht mehr permanent gefroren, die taut im Sommer. Dann gibt's auch vermehrt Erdrutsche und Steinschläge, so quasi Erdlawinen, die dann teilweise ja in Österreich, Schweiz auch ganze Dörfer oder Ansiedlungen von Häusern platt machen.
Ja, ich habe das ja in der Schweiz immer wieder gesehen, diese krassen Erdrutsche, wo eben, was du gerade gesagt hast, ganze Dörfer dann am Ende weg sind, weil halt der halbe Hang runterkommt. Mhm. Und das ist ja was, das kriegst du auch, diese Schäden sind so enorm, das kriegst du ja fast gar nicht mehr wiederhergestellt.
Nee, genau. Und das kann dann auch keiner mehr versichern, wenn man da ein neues Haus baut. Das ist ja noch der nächste Punkt, wenn du auswanderst und du willst dir vielleicht sogar ein Haus kaufen. Dann sollte das vielleicht auch in einer Region sein, wo du in 10 Jahren noch die Versicherungsprämie bezahlen kannst. Und das ist hier in Australien tatsächlich oft schon nicht mehr der Fall. Also ich habe es von Überflutungsgebieten gehört.
USA ja auch.
Überflutungsgebiete oder Waldbrandgebiete, wo man dann vielleicht so $10,000, das sind 7.000 Euro umgerechnet, pro Jahr für die Versicherung bezahlt. Und manche Menschen können sich das nicht leisten.
Ja, generell haben wir jetzt hauptsächlich über europäische Länder gesprochen, weil die natürlich auf der Liste der beliebtesten Auswanderungsländer ganz oben sind. Du hast jetzt vorhin Australien noch so ein bisschen eben erzählt, wie sich das entwickelt oder beziehungsweise eben wie es jetzt ja ist. Wie ist es eigentlich so mit Südostasien, Afrika oder Südamerika? Was sagt da der Index eigentlich?
Zum Beispiel Südostasien ist relativ gut dabei, auch bei dem Index eigentlich als Niedrigrisikoregion, was irgendwie ganz witzig ist, weil man denkt, es kann ja eigentlich gar nicht so richtig sein. Da gibt's ja tropische Stürme, Zyklone, und eventuell auch Überschwemmungsszenarien durch zum Beispiel den Meeresspiegelanstieg oder Starkregen. Aber das sind dann halt Länder, denke ich, wo es nicht so eine hohe Datenlage gibt zum einen und zum anderen. Wenn es wirtschaftliche Schäden gibt, dann sind in den Ländern natürlich auch einfach nicht so hohe Schäden wie jetzt bei uns in Deutschland oder in den USA, weil es einfach ein ärmerer Teil der Erde ist. Aber Afrika generell ist auch tatsächlich in den letzten 20 Jahren sind es nicht so viele Länder gewesen. Aber wenn man dann kurzfristig auf 2022 klickt bei der Weltkarte, dann wird Afrika schon plötzlich viel röter, viel mehr vor allem um den Äquator herum. Die Länder sind am höchsten betroffen.
Also hauptsächlich durch Wasserknappheit dann? Oder was ist bei Afrika der Hauptfaktor?
Genau, also hauptsächlich Dürren, Wasserknappheit und auch landwirtschaftliche Erträge, die ganz stark bergab gehen und damit einhergehende Probleme. Aber auch an der Westküste gibt es auch immer wieder Überflutungen, Westküste Afrikas zum Beispiel, an den großen Flussdeltas vor allem.
Wenn jetzt Leute zuhören, die auswandern wollen, die eben perspektivisch noch gar nicht wissen, in welches Land, sondern eben vielleicht jetzt mehrere zur Auswahl haben, jetzt heißt ja nicht auswandern, dass man da immer leben muss, aber was würdest du empfehlen, wenn man jetzt eben so sich ein bisschen das anschauen will, wo es klimatisch am besten wäre, welche Länder würdest du da als Favoriten jetzt sehen?
Ich finde ja, Neuseeland wäre ja mein Favorit.
Ja, ne? Das hört sich gut an.
Ja, vor allem vielleicht auch, weil ich bald in Neuseeland leben kann, wenn ich den australischen Pass habe. Aber ja. Spaß beiseite, Neuseeland ist ein tolles Land. Man hat sogar was Subtropisches im hohen Norden der Nordinsel. Ist das so ein bisschen subtropisch, also man hat viele Klimazonen. Es ist vom Klima ähnlich wie in Deutschland, bloß dass man nicht ganz so eine hohe Bevölkerungsdichte hat, also sehr, sehr viel niedrigere Bevölkerungsdichte, noch mehr Wildnis und auch mehr Ausweichmöglichkeiten. Also man kann in Neuseeland ja wirklich überall leben, ob nun im Flachen oder im Bergigen. Da gibt's ja alles, was man sich vorstellen kann.
Ja, weil jetzt auch so dahingehend, es gibt ja kein Land, das muss man auch dazu sagen, was jetzt da gar nicht betroffen ist. Also wo es eben keine Überschwemmung, keine Brände, keine Erdrutsche, Trockenheit, Dürren und so weiter gibt, ne?
Genau, also es ist wirklich einfach nur so eine, ja, so ein Abwiegen von Möglichkeiten und auch von dem, was wir momentan wissen. Also wir wissen ja auch, wir können ja auch noch nicht so wirklich in die Zukunft gucken. Das hat man jetzt bei dem letzten Zyklon hier in Australien gesehen, dass auch die Wettervorhersagen, die stimmen einfach auch schon nicht mehr so überein, wie sie vielleicht früher waren. Von daher, ja, es ist immer so ein Abwiegen, auch das, was man an vielleicht an Einkommen bekommen kann und dann halt das, was man wiederum verlieren könnte, dass man das abwägt, aber auch, wie sicher man sich selbst dort in der Region fühlt, wo man hinziehen will. Ich lebe zum Beispiel hier in einer der höchsten Risikogebiete für Waldbrände weltweit.
Oh.
Ja, mitten im Nationalpark, überall von Wald umgeben, an allen Seiten, außer an der Seite, die zum Meer geht. Und ich fühle mich aber trotzdem relativ sicher. Und das liegt daran, dass Australien, vor allem hier in dem Teil Australiens, wo ich lebe, Victoria, ein super gutes System hat, um die Menschen zu warnen. Also wir haben eine App, da kann ich jede einzelne Wetterextrem-Anomalität, sage ich mal, sehen, ob wo ein Waldbrand ist, wie weit der fortgeschritten ist, wie viele Feuerwehrmänner da gerade dabei sind, wie viele, ob ich irgendwie watch and act sozusagen, also ob ich darauf achten muss und eventuell evakuiert werde oder nicht. Also diese App, die führt einen Schritt für Schritt dadurch, was ich in dem Moment tun muss, tun sollte. Das ja, beruhigt einen total, weil man halt sich zu jeder Zeit eigentlich relativ gut informiert fühlt.
Jetzt noch kurz ein letzter Punkt. Ich weiß nicht, ob du das in deinen Büchern auch behandelst, weil wir haben jetzt ständig auch darüber gesprochen, über Leute, die natürlich freiwillig auswandern, die sich das Land aussuchen können. Wie siehst du generell so diese Migration eben aufgrund des Klimawandels? Also müssen wir uns eben dann darauf einstellen, dass halt aus Ländern, wo es halt dann eben diese Wetterextreme gibt, die Leute halt eben wegziehen und dann in andere Länder rüberwandern?
Ja, also es gibt schon sowas wie Klimaflüchtlinge, noch nicht ganz offiziell von der UN sozusagen. Also es gibt diesen Begriff, aber es wird noch nicht als offizieller Fluchtgrund anerkannt von der UN. Da sind aber sehr viele Staaten dabei, das sozusagen da ein bisschen Druck aufzubauen, weil es tatsächlich oft der Fall ist, dass zum Beispiel Wasserknappheit einen gewaltsamen Konflikt auslöst. Darum, wer jetzt wie viel Wasser aus einem großen Fluss, dem Nil zum Beispiel, für die Bewässerung der Felder nutzen kann. Also sowas kann tatsächlich einen gewaltsamen Konflikt auslösen, also einen klimatisch ausgelösten und dann wiederum ja zu einer Flutwelle von Menschen führen, die aus diesen Ländern hinaus müssen, um in Sicherheit zu sein. Und das wird in der Zukunft auch eine große Rolle spielen, vor allem Menschen, glaube ich, die vom Äquator Richtung Norden oder Richtung Süden ziehen, weg aus den ganz heißen Regionen hin zu den gemäßigten Breiten, wo es generell milder ist vom Klima. Also da wird's, denke ich mal, ist auch noch kein Land der Welt großartig drauf vorbereitet. Man müsste ja dann erstmal diesen Begriff des Klimaflüchtlings auch akzeptieren, bevor man dann in Aktion tritt und da auch sozusagen hingehen plant.
Liebe Esther, vielen Dank für die Einblicke in das klimatische Auswandern. Eben welche sind die besten Länder? Wo wird es eher schwierig in der Zukunft? Ich fand das sehr spannend, kann da nur noch mal darauf hinweisen. Eben du hast 8 Bücher geschrieben und eben nicht geschrieben, dass ich da jetzt ewige Texte lesen muss, sondern ganz gut erklärt im Stil eben von Grafiken, so dass es auch jeder versteht. Vielen Dank für deinen Besuch und ja, dann bis bald mal wieder im Podcast.
Ja, vielen lieben Dank für das nette Gespräch, Nicolas.
Das war also die Spezialfolge zum Thema Klimawandel und Auswandern mit meinem Gast Esther Gonstalla. Die Links zu ihr und zu ihren Büchern findest du, wie schon erwähnt, in den Shownotes hier in der Podcast-App. Und vielleicht hat diese Folge dir ein paar Denkanstöße gegeben, besonders wenn du auch gerade überlegst, wohin du auswandern willst. Wenn du noch Fragen hast oder Feedback zu der Folge, dann schreib mir gerne über meine Webseite auswandererpodcast.com. Und wenn du jemanden kennst, der auch gerade mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, dann schick ihm einfach diese Folge. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören in die Spezialfolge. Ich bin zurück mit einer neuen regulären Episode, dann wie gewohnt am Mittwoch. Bis dahin, alles Gute, ciao.